Ich hatte überlegt, wie ich das Ganze anfange. Und ich glaube, was ich beobachten konnte, ist, dass Gott für alles eine Reihenfolge hat. Und in dem Fall war es, dass Gott macht Menschen, er hat einen Plan für sie und er bereitet sie auf die Berufung vor und schickt sie. Und ich glaube, ich möchte kurz erklären, oder so kurz wie möglich erklären, wie das bei mir war, damit ihr das Ganze ein bisschen mehr nachvollziehen könnt, wie cool das war, dass Gott das so gemacht hat. Okay. Das Ganze hat vor ungefähr, ich glaube, 9 Jahren angefangen. In der Zeit war es ziemlich schwer in der Schule, weil ich sehr böse von Lehrern und anderen Mitschülern behandelt worden bin. Und in der Zeit habe ich angefangen, Musikvideos anzuschauen. Ich fand es total cool, dass man die Kunst von Bildmaterial und Ton kombinieren konnte, um eine Geschichte zu erzählen. Das fand ich voll cool und da bin ich auf koreanische Musikvideos gestoßen. Ich konnte irgendwie diese Musikvideos nicht mehr vergessen. Jahr für Jahr habe ich mir immer mal wieder die neuen Bands reingezogen und alles, wo es gar nicht mein Ding war. Und vor 4 Jahren hat eine Freundin von mir angefangen, total darauf zu stehen und hat jeden Tag mich eingeladen, um mir das alles nochmal zu zeigen und mich damit zu nerven, auch koreanische Serien. Und ich konnte das wirklich nicht mehr vergessen. Es war einfach jeden Tag da und ich habe angefangen, das Ganze zu mögen. Und irgendwann ist es einfach richtig krass geworden. Meine Eltern kamen zu mir und sie hatten beide einen Traum, dass ich am Flughafen sitze und dort warte auf meinen Flieger und ich höre Musik an. Und dadurch, dass ich Musik anhöre und abgelenkt bin von weltlichen Dingen, verpasse ich meinen Flieger. Ich habe gedacht, okay, gut, was könnte das bedeuten? Und ich habe nachgefragt und Gott hatte mir das gezeigt. Ich verschwende meine Zeit mit sehr vielen Dingen, die er mir nicht so geben wollte auf diese Art und Weise. Und ich soll mich darauf konzentrieren, in diesen Flieger einzusteigen, der theoretisch das gemeint hat, dass ich in meine Berufung reinkommen kann, dass ich das tue, was er für mich geplant hat. Es war dann so, dass die Liebe in meinem Herzen für Korea so stark geworden ist, dass ich jeden Tag das in mich reingestopft habe und ich musste jeden Tag weinen, weil ich so Sehnsucht hatte, in dieses Land zu gehen und Dinge für Gott zu bewegen und einfach dort zu sein. Und dann kam ich auf die sehr coole Idee, jeden Tag dafür zu beten, Herr, wenn das nicht dein Wille ist, nimm es weg, dann möchte ich darin sterben. Das habe ich 3 Monate lang gemacht, jeden Tag. Und jedes Mal, wenn ich Amen gesagt habe, war das wie, als würde Gott so diese 1, 2 und 5 Gramm Gewichte so auf mein Herz drauflegen. Kennt ihr das vielleicht von Physik? Keine Ahnung, wo ihr diese Waage bekommen habt. Dann hat die Lehrerin dort einen Mammut auf die eine Seite gesetzt und dann solltet ihr das mit diesen 1, 2, 5 Gramm Teilen ins Gleichgewicht bringen. Und genau diese Gewichte hat Gott jedes Mal, wenn ich Amen gesagt habe, auf mein Herz gelegt. Und das wurde immer krasser und ich konnte es nicht verstehen. Ich habe mir Vorwürfe gemacht. Habe ich da nicht mein ganzes Herz Gott zur Verfügung gestellt? Gibt es da irgendeine Tür, die ich für Gott geschlossen habe, dass er mir das nicht wegnimmt? Nach drei Monaten ging es mir richtig schlecht, weil ich nicht wusste, wohin mit dieser Leidenschaft und Liebe. Und da saß ich samstags hier auf dem Sofa und an dem Tag wurde dann passend gesagt, ja, manchmal gibt Gott einem Träume und die soll man verwirklichen, weil das ist Berufung. Und manchmal hat man Träume, darin muss man einfach sterben können. Da muss man zu Gott gehen und sagen, hier Herr, das ist falsch, ich leg's dir hin. Nimm's mir weg. Und ich habe gedacht, okay, gut, keine Ahnung, welchen Bereich ich in meinem Leben Gesundheit geschlossen habe, aber ich möchte das jetzt einfach hinlegen, Herr, dass du es mir wegnehmen kannst, damit ich dem folgen kann, was du wirklich für mich geplant hast. Also wenn es nicht von dir ist, dann nimm's weg. Mach, dass ich darin sterbe. Und ich sage Amen. Und dann hat Gott auf einmal so nach diesen 1 Kilo Gewichten gelegt und auf mein Herz gelegt. Und ich musste so anfangen zu weinen. Und Gott hat dann laut und deutlich gesagt, ja, Jael, bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass ich dir das ins Herz gegeben habe und dir das nicht wegnehme, weil das wirklich von mir ist und weil ich möchte, dass du das Ganze, dass du da hinterherjagst und das machst, was ich dir das sage. Und ich habe angefangen hinzuhören, was möchtest du, Gott? Wie möchtest du, dass ich das mache? Nach der Schule bin ich nach Bad Blankenburg gezogen, um dort mein freiwilliges Jahr zu machen. Zum Vorstellungsgespräch bin ich halt für 2 Tage nach Thüringen und Ich war dort und die Frau, die im Café gearbeitet hat, hat gemeint, ja, hier kennst du Jugend mit einer Mission, die haben hier eine Base. Und da sind gerade Koreaner da für 4 Wochen. Und ich habe gedacht, ja, genial, das hast du für mich gemacht. Und ich gehe dorthin, voller Erwartungen und höre, ja, die sind heute nicht da, sorry. Denke mir, passt, ja, das ist genial. Ich gehe morgen hin und morgen sind sie da und dann kommen wir voll ins Gespräch. Und ich gehe morgen hin, ja, heute ist der zweite Tag. Das sind die 2 einzigen Tage in den 4 Wochen, wo sie nicht da sind. Ich denke mir, ach ja, dein Humor, ne? Und dann kam so eine Frau auf mich zu und ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Und die hat gemeint, hier, ja, gut, ich gebe dir da mal eine Nummer von einer Koreanerin, die kenne ich selber nicht wirklich, aber schreib die mal an. Und ich habe die angeschrieben, wir haben uns angefreundet, aber das hat so in dem Moment keine Türen für mich geöffnet und ich war sehr enttäuscht. Aber trotzdem wurde ich in Bad Blankenburg angenommen. Ich habe dann später noch einige Koreaner kennengelernt. Gott hat in der Zeit meine Eltern darauf vorbereitet, dass es wirklich meine Berufung ist. Und ich habe angefangen, sehr viele Bücher zu lesen, um mich vorzubereiten. Von Tag zu Tag ist meine Liebe irgendwie größer geworden und ich hatte so Sehnsucht, einfach dorthin zu gehen und mit anzupacken. Und das waren meine absoluten Lieblingsbücher, die, oh, das war echt der Hammer, die sind echt toll. Also falls jemand Interesse hat, einfach mal lesen. Und genau, das eine Buch hier hat mich ganz besonders gepackt. Das ist Gefangen in Nordkorea und das Ganze ist von Kenneth. Den kann man auch hier sehen, also nicht von hier dieser Entfernung, aber könnt ihr dann mal anschauen. Und ich fand das so inspirierend, was er bereit war aufzugeben und für diese Menschen zu machen. Und ich meine, er war 2 Jahre lang in Nordkorea gefangen gehalten, wurde ins Arbeitslager gesteckt und er war so voller Liebe für diese Menschen und das war faszinierend. Ich habe gebetet, Herr, lass mich einmal in meinem Leben jemanden wie ihn treffen. Einmal, der so bereit ist, für dich dort diese Sachen zu machen. Einmal, um einfach kurz inspiriert zu werden. Einmal die Hand von jemandem wie ihm halten. So, in der Zeit hatte ich ganz viele Träume, dass ich selber also am Flughafen sitze oder durch den Flughafen laufe. Und ich habe gedacht, krass, das häuft sich. Und die Träume sind immer wieder gleich. Und du sprichst immer durch zu Flughafen und Flugzeuge zu mir. Und Gott hat damit mir so ein bisschen gezeigt, inwiefern er mich vorbereitet. Ich hatte Bad Blankenburg eben die Frage gestellt, Herr, warum dauert das so lange? Du siehst, wie ich dafür brenne und dennoch sitze ich noch hier. Warum hast du diese Tür noch nicht für mich geöffnet, dass ich endlich dorthin gehen kann? Und da hat Gott mir ein Bild gegeben von 2 Leuten, die in den gleichen Flieger steigen. So, ich musste an irgendeinen sehr warmen Ort, also vielleicht Florida, denken. Und die eine Person hat einen richtig dicken Wintermantel an und die andere ist da so in typischen Sommerklamotten, eben Florida. Und die steigen halt ein und die Person in dem Mantel hat natürlich mega geschwitzt, weil sie die ganze Zeit da in Florida war mit diesem schrecklichen Wintermantel. Und ich konnte das nicht verstehen. Als ich dieses Bild bekommen habe, so sauer. Ja, warum muss diese Person diesen Wintermantel tragen und sich so abquälen? Und dann bekomme ich so ein zweites Bild dazu und dieser Flieger landet in einem Land, wo es sehr kalt ist und die 2 Personen steigen aus und die Person im Wintermantel kommt eben aus dem Flieger raus und ist vorbereitet und kann einfach anfangen, das zu tun, wofür sie gekommen ist und die Person in den kurzen Sommerklamotten komplett unvorbereitet denkt sich, oh, krass, muss ich mir jetzt erstmal eine Jacke holen hier. Und Gott hat mir gesagt, ja, ich möchte, dass du die Person bist mit dem Mantel, dass du dich vorbereiten lässt, damit du dort einfach anfangen kannst, das zu tun und nicht erstmal wie ein absoluter Narr dort stehst. Und er hat gesagt, okay, ja, dann bereite mich vor. Im Januar wurde ich eingeladen, nach Stuttgart zu gehen, um dort an einer Messe mit auszuhelfen. Ich habe meinen Stand aufgebaut und habe mich dann verabschiedet, weil ich gehört habe, dass irgendjemand über Nordkorea spricht und habe gedacht, das ist für mich. Bin wieder total selbstbewusst hingegangen. Und dann steht dort so ein Türsteher vor mir, der war vielleicht hier so groß, halb so dick wie ich, und sagt so, Mädel, du kommst hier nicht rein. Nee, wird nichts. Und ich denke, Herr, warum bist du so? Du denkst auch, du bist total lustig, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich stehe vor dieser Tür und ich denke, nein, da drin spricht jemand über Nordkorea. Das ist für mich bestimmt, ich muss hier sein. Und Gott sagt so, ach Mädel, du wirst darüber irgendwann noch lachen können. Und ich so, nein. Nein, ich will jetzt darüber lachen können. was bringt mir ein Witz, wenn ich es nicht verstehe, wenn du wieder der Einzige bist, der darüber lachen kann? Überenttäuscht und übersauer. Nach ein paar Tagen bin ich nach Hause gegangen und hatte das erste Mal wieder WLAN. Und ich habe gedacht, hier, Teufel, du denkst, du kriegst mich so leicht. Ich schaue jetzt mal, wer dort gesprochen hat. Und dann schaue ich, ob der das online gestellt hat. Und ich google, wer dort gesprochen hat. Und es war einfach Kenneth, der Typ von meinem Lieblingsbuch. Und ich denke mir, oh Herr, ich habe gebetet, dass ich einen treffe, der so ist wie er. Und ich stehe dort vor dieser Tür und es trennt wirklich nur die Tür. Und du hast uns sogar gesagt, wir sollen mit Glauben durch Türen durchgehen. Und ich stehe vor dieser blöden Tür, vor diesem Türsteher, der aus der Pubertät nicht rausgekommen ist. Und ich komme dort nicht rein. Ja. Ja, und er ist dann halt bei seiner Meinung geblieben. Ich werde irgendwann drüber lachen können. Habe ich gedacht, toll. So war Anfang Februar, habe ich wieder mehr angefangen, mit der Frau zu schreiben, wo ich damals die Nummer in Bad Blankenburg bekommen habe. Und ich meine, krass, Jael, wir schreiben schon seit einem Dreivierteljahr und ich habe eigentlich gedacht, das ist nur eine Phase mit dem Korea-Ding in deinem Herzen. Und es ist anders, wie ich dachte, sogar noch krasser geworden, deine Liebe für dieses Land. Möchtest du dich eventuell mal für meine Organisation bewerben? Und dann habe ich mich dort 2-3 Mal beworben, ohne dass ich wusste, was es für eine Organisation ist. Und ich kam natürlich auch nicht auf die Idee, irgendwie mal zu googeln. Die haben ja eine Internetseite. Ich habe das nicht getan. Und ich bekam dann eben Mails, die haben gesagt, wir sind sehr daran interessiert, dich hier zu haben, aber wir können das gerade nicht machen, wir können dir kein Geld geben und wir wissen nicht, inwiefern du hier mit anpacken kannst. Gut, dann habe ich gedacht, okay, fein. Und habe ich so gefragt, okay, wer ist eigentlich euer Chef? Kenneth. Habe ich mir gedacht, ich gehe an einen Ort, ich war noch nie an diesem Ort, gehe in ein Gebäude, ich hatte keine Ahnung, was dort wirklich auf mich wartet, treffe dort eine Frau, die ich noch nie gesehen habe, die drückt mir eine Nummer in der Hand von einer Frau, die sie selber nicht kannte, die ich nicht kannte und die arbeitet in einer von ungefähr 150 Organisationen, die sich um nordkoreanische Flüchtlinge kümmern und diese eine Organisation hat Kenneth als Chef. Dieser Witz wird immer unlustiger, ja. Er wird einfach nur schmerzhafter. Und Gott hat halt immer noch gemeint, oh, alles gut, du hast darüber noch lachen können, keine Sorge. So, und dann habe ich gemerkt, in Bad Blankenburg geht meine Zeit vorbei, dass ich bald wieder nach Hause kommen werde, das ist auch passiert. Dadurch, dass mein Vater Herzprobleme hatte, bin ich wieder nach Hause gezogen. Und ich habe gemerkt, dass Gott mir sagen möchte, dass ich nicht mehr lange zu warten habe. Und das hat mich sehr gefreut. Ich hatte einen Traum, dass ich in einen Flieger steige und der fängt an zu rollen. Aber der Captain sagt, ja hier, sorry, wir können noch nicht abheben, weil es gibt noch technische Probleme. Ich habe mit Leuten drüber gesprochen, ich habe gemeint, hier, was heißt das? Und die haben halt alle gemeint, was ich halt auch selber so gedacht habe, dass es dann noch Sachen gibt, die der Pilot, also Gott, noch beseitigen muss, dass ich da einfach hingehen kann. Und es ist halt Zeit vergangen, ich habe mich weiter informiert, mich weiter vorbereiten lassen von Gott und dann habe ich gehört, dass Martin aus der Gemeinde hier, den ich schon seit Ewigkeiten kenne, Kontakte hat zu jemandem, der in Nordkorea gewohnt hat und übel das krasse Herz hat für Korea. Ich dachte, okay, hier, Martin, du musst Kontakt aufbauen, bitte. Und dann haben wir uns getroffen und er hat gemeint, okay, ja, hier, ja, wenn das nicht nur eine Phase ist, dann mache ich das halt mal. Ich habe gemeint, das ist keine Phase. Vertrau mir. Vertrau. Und ich weiß nicht wieso. Jeden Tag war ich so voller Ungeduld. Und trotzdem habe ich für 2 Wochen lang vergessen, Martin zu erinnern, bitte gib mir seine Nummer und seine E-Mail. Und nach 2 Wochen schickt er halt mir eine Nachricht weiter, weil der Typ, wo er halt den Kontakt aufbauen wollte, hat ihm halt einen Rundbrief geschrieben, dass Gott ihm gesagt hat, er soll von Südkorea nach Nordkorea laufen, also vom südlichsten Punkt zum nördlichsten und für das ganze Land beten. Wenn das nicht funktioniert, würde er halt vom südlichsten Punkt in Südkorea eine Fähre ringsrum nehmen und dann halt in China zu diesem Punkt laufen. Und ich habe gedacht, oh ja, das klingt verrückt, ich bin dabei. Herr, lass es funktionieren. Und das war dann dieser Moment, wo ich diesem Mann, der mich nicht kannte, schreiben musste, hey, ich bin ein minderjähriges Mädchen, war noch nie im Ausland und bin total interessiert mitzugehen. Und der hat sich dann halt natürlich gedacht, oh, wer hat denn der meine Nummer gegeben? Und die haben dann, die sind dann angefangen, also die haben angefangen, diese Reise anzutreten. Und ich mein Herz ist mir total in die Hose gerutscht. Ich hatte so viel Schmerzen im Herz, als ich das mitbekommen habe. Und ich bin zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, egal was jetzt passiert, Papa, lass einfach einen, Reisepass beantragen. Und mein Vater schaut mich an, wie das Mädel, das wird nichts. Und ich so, Papa, ich setze jetzt auf alles, das muss funktionieren, Herr. Bitte, lass es funktionieren. Und dann habe ich eben meinen Reisepass beantragt, war schon in Gedanken beim Flieger buchen. Und dann bekam ich eben eine Nachricht, dass sie halt kurz unterbrechen mussten mit dem Laufen. Und dass der Mann dann sogar nach Deutschland musste, um in der Nähe von Zwickau was zu klären. Ich denke mir, okay, den schnappe ich mir. Und dann bin ich dorthin und ich habe mich mit dem getroffen. Und er meinte, ist ja gar nicht so, wie ich dachte. Oder lass uns das mal probieren. Ne? Und dann war es tatsächlich so weit. Ich konnte dann meinen Flug buchen. Und das war so krass. Ich habe so Angst bekommen, weil ich noch nie am Flughafen war und das hat alles noch nie so funktioniert. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Also habe ich angefangen, Internetseiten auswendig zu studieren. Wie findet man das Gate, wo man hin muss und alles. Und ich habe eine YouTuberin gefunden, die halt immer von Frankfurt am Main fliegt. Und da habe ich gedacht, okay, gut, ich studiere jetzt einfach jedes Video von ihr. Und dann kam eben der Tag, ich bin hin mit der Bahn zum Flughafen und Gott sagt so zu mir, ja, du musst jetzt beten, dass du die richtigen Leute heute triffst. Und ich so, okay, Herr, mach, dass ich die richtigen Leute treffe. Und ich gehe auf diese Rolltreppe und Gott so, ja, El. Ich so, ja, dreh dich um. Und ich drehe mich halt so um. Und ich muss überall anfangen zu lachen, weil hinter mir einfach diese Frau steht, die diese ganzen Videos gemacht hat. Und ich denke mir so, das ist deine Möglichkeit zu fragen, wie was funktioniert. Und ich habe einfach nur so Frieden im Herzen gehabt, dass ich gar nicht gefragt habe. Ich einfach nur so, ich mag deine Videos. Und sie so, cool, danke. Das war's. Und das klingt total komisch, aber ich hatte so Frieden darauf. Und einfach, Gott hat gemacht, dass ich diese Frau treffe, um einfach diesen Frieden zu haben, zu wissen, Gott kümmert sich darum, dass alles zur richtigen Zeit funktioniert. Und es hat dann auch alles super funktioniert. Ich war dann dort und dann, ich konnte es gar nicht glauben. Also ich war länger als 24 Stunden wach. Ich konnte im Flieger kein Auge zumachen. Ich war so nervös. Und dann, ich habe auch die Hälfte der Zeitzone durchquert. Also ich war ein bisschen fertig. Und dann saß ich dort so im Bus vom Flughafen in die Hauptstadt. Und ich war so geplättet von den ganzen Eindrücken. Und ich merke so, dass, also Gott gibt mir so ein Bild, dass er links neben mir sitzt und mit den Knien zittert. Und ich so, Gott, was soll das bedeuten? Und Gott sagt einfach nur so, oh, ich freue mich so, Jael. Also genau in dieser Stimme. Ich freue mich so, dass ich dir jetzt endlich zeigen kann, was ich die ganze Zeit vorbereitet habe für dich. Ich freue mich so. Und ich war so berührt, dass er nicht nur sagt, hier, Mensch A, macht halt hier Berufung A, Plan B hier für Person B, sondern dass er sich so mit Liebe Dinge ausdenkt für uns und wir dürfen da einfach drin leben, das ist so cool. Und ja, dann haben wir das eben, wir sind weitergelaufen von Gwangju, bis unser Plan war, bis in die DMZ zu laufen. Das ist so der Grenzübergang und das waren ungefähr so 600 Kilometer, die wir da vor uns hatten, die wir in 2,5-3 Wochen halt machen wollten, mit einigen Kindern im Schlepptau, die so 3, 4, 5 Jahre alt waren und die das selber laufen mussten. Und es hat alles super funktioniert und Gott hat jeden Tag dafür gesorgt, dass wir so wunderschöne Dinge erlebt haben. Dinge, die im Stundentakt passiert sind, ist zum Beispiel, dass irgendwelche Leute aus ihren Gebäuden rauskamen, uns gesehen haben und gefragt haben, was macht ihr hier? Könnt ihr für uns beten? Oder dass Tankstellen, die Leute, die da drin gearbeitet haben, rausgerannt sind und uns gekühltes Wasser gegeben haben, was gut war, denn es waren 36 Grad. Und die Luftfeuchtigkeit, Leute, ihr macht euch kein Bild. Und einfach, was sie uns geschenkt haben, war unglaublich krass. Ich glaube, am vierten Tag des Laufens hatten wir relativ früh schon eine Unterkunft gefunden, wo wir drin schlafen wollten. Und das war so eine besondere Schule, wo Klassen hingeschickt werden, um halt außerhalb ihrer eigenen Schule so Dinge zu erleben. Und an dem Tag war dort nichts, aber in dem Moment, wo wir ankamen, kam eben auch die Direktorin der Schule an. Und wir haben erzählt, dass wir fürs Land beten und dass wir gerne in der Schule schlafen würden. Und da hat sie uns dort eine Wohnung angeboten für alle Familien, nur für ein paar Euro. Und wir konnten dort unsere Wäsche machen und alles Mögliche. Die hat sogar alle Schulgebäude offen gelassen, damit wir dort rumstöbern können und kochen können in der Küche. Und das war so cool, weil sie uns nicht gekannt hat. Und am Tag drauf haben wir sie gefragt, gibt es irgendwas, wofür wir hier beten können? Und sie meinte so, naja, also ich bin ja keine Christin. Oh. wenn ich mich so umschaue und euch so anschaue, dann spüre ich, dass da Macht hinter eurem Gott steckt. Und es gibt da eine Sache, ich möchte, dass ihr für eine Sache betet, die mich schon seit Jahren beschäftigt. Und dann hat sie uns gesagt, dass das ganze Gebiet Blutmatsch auf Deutsch übersetzt heißt, weil dort damals sehr, sehr viele Leute fürs Land gestorben sind. Und es hat halt in der Zeit sehr viel geregnet und das ganze Blut hat sich halt damals mit dem Matsch verbunden und deswegen war der Matsch komplett rot und deswegen wurde die Gegend dafür bekannt und sie hat gesagt, dass sie spürt, dass dieses Blut Macht hat und sie möchte, dass unser Gott dieses Gebiet reinwäscht und mit Liebe füllen kann. Und wir waren so berührt davon, dass diese Nichtchristin, die halt an ihre Götter geglaubt hat, hier das ihren Göttern nicht anvertraut, aber unserem, den sie gar nicht kannte, dass sie das spüren konnte durch uns, dass unser Gott das machen kann und dass sie das auch möchte. Und das war ganz cool, dadurch, dass wir dort die Unterkunft hatten, konnten wir dann unser Gepäck dorthin tun und noch ein paar Kilometer mehr laufen. Gerade dann halt beschlossen, wir nehmen den Bus zurück und können dann morgen den Bus wieder hinnehmen und dort weiterlaufen. Dann haben wir ein paar Kilometer ohne Gepäck, also super. Und dann sind wir halt noch so ungefähr 18 Kilometer gelaufen und die Kinder waren total am Ende, wir waren am Ende und wir haben gefragt, nein, wir sind hier um nichts, hier gibt es nichts, keine Bushaltestelle, nichts. Wie kommen wir jetzt zurück? Und dann meinte halt die eine, ja, lass uns einen Daumen raushalten. Und wir schauen sie halt alle an, wir sind in Korea, viel Glück dabei, das wird nicht passieren, niemand nimmt Ausländer mit. Und sie hält den Daumen raus, ein Auto hält, ein Polizeiauto. Wir haben sie alle angeschaut wie, oh nein. Blöde Idee, ganz blöde Idee. Und die Polizisten kommen da raus, hier, was geht, was wollt ihr? Und wir so, naja, also wir wollen eigentlich eine Möglichkeit finden, dort und dorthin zu kommen. Ja, wir nehmen euch mit, ne? Und dann sind die zweimal für uns zurückgefahren an diese Stelle, wo die Schule war. Und beim zweiten Mal mussten sie dann sogar den einen Polizisten zurücklassen. Der stand dann, als ich in den Rückspiegel geschaut habe, hier Rettungsring, hier Warnlichtanlage und hat richtig verlassen geschaut. Es war so cool, mit dem Polizisten zu quatschen. Der hat sich sehr gefreut, dass die deutsche Partie vorhanden war. Der hat dann übel geschwärmt über das deutsche Fußballteam und gesagt, hier, wenn Korea gegen Deutschland spielt, ne, oh, ich feiere. Die Deutschen werden gewinnen, die Südkoreaner in den Boden stampfen und ja, geil. Und ich würde gerne jetzt seine Meinung zu dem Spiel hören, aber naja, wer weiß. Gut, und das ist ständig passiert. Ständig sind Autos angehalten und haben für sich beten lassen und wollten uns mitnehmen, was natürlich nicht der Sinn war. Deswegen haben wir das Ganze nicht angenommen. Und irgendwann kam eine Kirche nach, ich glaube, einer Woche auf uns zu sprechen. Und die haben gemeint, hier, ihr könnt bei uns schlafen kostenlos. Wir geben euch kostenloses Essen und wir kümmern uns um euch. Und dann haben wir das gemacht, wir waren sehr dankbar. Der Pastor war 61 und der Jüngste aus der ganzen Kirche. Und die ganzen Frauen vom Feld kamen dann und haben uns so ihr Gemüse und Obst mitgebracht, was sie für uns geerntet haben. Und waren übel freundlich. Und wir haben uns dann hingesetzt und haben halt so mit dem Pastorpaar gesprochen. Und die meinten eben so, ja, voll cool, dass ihr hier seid. Und dass ihr das macht für ein fremdes Land. Und dann haben wir so gefragt, so, und wie empfindet ihr für eure Geschwister im Norden? Und die Frau musste gar nicht lange überlegen. Die hat gesagt, wir hassen die. Wir hassen unsere Geschwister im Norden. Und wir waren so geschockt darüber, weil wir wussten, die brauchen Gebet. Wenn das nicht die Geschwister im Süden machen, wer macht's dann? Und als wir dann dort weggegangen sind, haben wir für diese Menschen gebetet und gesagt, Herr, die Kirche in Südkorea muss jetzt aufstehen für diese Nordkoreaner und beten und sich darum kümmern, dass wenn jetzt die Grenze aufgeht, dass wir die aufnehmen können, die Nordkoreaner, und denen endlich die Botschaft geben können, die sie noch nicht hören konnten im Norden. Wir müssen die Kirchen müssen dafür bereit sein, Herr. Und das Pastorpaar hat dann jeden Tag uns Nachrichten geschrieben, wie geht's, und die haben fast jede Nacht dafür gesorgt, dass uns eine andere Kirche aufnimmt, haben uns also dadurch übel gesegnet und das Gleiche ist immer und immer wieder passiert. Bis wir 80 oder 100 Kilometer lang nördlich von dieser ersten Kirche waren, sind die uns jeden Tag mit dem Auto entgegengefahren und haben uns neues Essen gebracht und gesagt, wenn ihr dort und dort in die Stadt das noch hinschafft, dann könnt ihr dort und dort der Kirche halt so drin schlafen für heute Nacht. Und dann hat der Pastor gesagt, hier am letzten Sonntag, ich stelle mich vor, und möchte eben predigen. Und auf einmal merke ich, dass die Worte nicht mehr von mir kommen, sondern dass jemand durch mich spricht. Und dass ich auf einmal übel, ich weiß nicht, komischerweise, ich mit meinen 61 Jahren habe dazu aufgerufen, einen Gebetskreis zu machen, damit wir für Nordkoreaner beten. Und wir waren alle total überwältigt davon, dass Gott das Gebet so schnell erhört hat. Und das ist ständig passiert. Wir haben gemerkt, dass Gott uns nicht nur anschaut und sich denkt, süße Ameisen, sondern dass er das Gebet gleich wahrgemacht hat. Das war Hammer. Die 3 Wochen waren jeden Tag voller Segen und wir haben gemerkt, dass er an dem Land arbeitet. So, dann waren die 3 Wochen um. Ich hätte nur noch 1 Woche in Korea gehabt und ich habe gebetet, Herr, jetzt muss irgendwas passieren, damit ich meinen Flug verlängern kann. Ich bin noch nicht bereit, wieder nach Deutschland zu gehen. Mach da was. Ich bin für die 1 Woche bei dieser Frau eingezogen, mit der ich immer telefoniert habe. Und ich habe ihr davon erzählt und die meinte so, okay, gut, dann nehme ich dich jetzt mit in meine Organisation, ich stelle dich in mein Büro vor. Und ich habe gedacht, okay, krass, also komme ich jetzt vielleicht doch noch dorthin, dass ich Kenneth treffe. Und einen Tag drauf gehe ich so mit ihr in dieses Büro rein, das ist schon so übel schick wie in so einem Film, in so einem krassen Hochhaus, du hast einfach die Aussicht des Lebens, alles total schick und ich setze mich dorthin. Und dann kommen so die ganzen Leute rein, die dort arbeiten und dann auf einmal kommt Kenneth rein und ich denke, ja, vielleicht komme ich doch irgendwann dazu, darüber zu lachen. Und ich stehe halt so auf und ich will ihm die Hand geben und mich vorstellen und er nimmt so meine Hand und sagt, ja, El. Ich denke, oh, er kennt meinen Namen. Und er sagt so, voll cool, dass du jetzt endlich aus Deutschland hierher gekommen bist und dass wir uns endlich treffen können. Und ich so, okay. Also ich freue mich auch ein Stückchen weit. Und er hat mir dann erstmal sein Buch in die Hand gedrückt, nochmal unterschrieben. Das war jetzt die 3. Ausgabe, die ich davon habe, aber das habe ich ihm nicht erzählt. Und ich war erstmal übel perplex. Er hat mich dann zum Mittagessen eingeladen und gesagt, ja, du kommst doch jetzt jeden Tag vorbei. Ne? Und ich so, ja, theoretisch schon. Und dann habe ich auf einmal einen Grund gehabt zu verlängern. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, hier, ich wurde eingeladen, in einem Camp mitzuarbeiten. Verlänger bitte um 3 Wochen. Sie hat das gemacht. Sie ist zum Reisebüro gegangen und hat gesagt, okay, ich möchte verlängern. Und sie hat dann für 3 Monate verlängert, weil sie nicht verstanden hat, dass ich Wochen gesagt habe. Das ist der wahre Grund, warum ich so lange geblieben bin. Und ich bin sehr dankbar dafür. Es hätte kein besserer Fehler passieren können. Auf jeden Fall, ich bin jeden Tag im Büro gewesen und ich habe beim Vorbereiten des Camps geholfen. Jede Nacht 3 Stunden Schlaf bekommen, habe mich super gefühlt. Und dann war es halt Zeit. Wir haben einen Flieger gebucht, dann sind wir mit der ganzen Organisation nach Jeju Island geflogen. Das ist die südlichste Insel in Südkorea, da wo die angefangen haben zu laufen. Und dort hatten wir ein Camp, ein Englisch-Camp, wo halt südkoreanische Schüler und nordkoreanische Schüler hingegangen sind, um denen eben Englisch beizubringen und nebenbei so Zeuge aus der Bibel mit einzuschmuggeln. Und es war eine unglaublich gesegnete Zeit. Kenneth kannte mich keinen Tag und hat gesagt, ja, ich mache dich zur Gruppenleiterin. Und ich dachte, ja, lustig, ich bin die Jüngste und ich bin noch dazu die Einzige, die sich nicht beworben hat von den 40 Mitarbeitern und ich bin Gruppenleiterin. Dankeschön dafür. Und wie Gott sich darum gekümmert hat, das war wirklich der absolute Hammer. Nach dem Camp habe ich noch weiter dort gearbeitet und dann hat Gott zu Kenneth gesagt, okay, jetzt ist es Zeit, dass du eine größere Wohnung bezahlst, denn ich möchte, dass du Süd- und Nordkoreaner aufnehmen kannst und das kannst du nicht im Büro und du sollst dort einen Platz haben, wo die sich hinsetzen können mit Kaffee und allem. Und Kenneth denkt sich, toll, das ist unbezahlbar. Und dann sagt er halt einfach, okay, gut, das machen wir jetzt sofort. Wir haben nicht viel Geld, aber wir mieten dort jetzt eine Etage und schicken Leute hin, die das ausbauen sollen. Und das haben die ein paar Tage lang gemacht und dann mussten die aufhören, weil die kein Geld mehr hatten. Und dann haben wir gefragt, okay, wie viel braucht ihr? Und die haben gesagt, also, das war Montag. Und da haben die gesagt, ja, Mittwoch so um die 120.000 Euro. Das war ein bisschen schockierend und wir haben gedacht, oh ja, also, das muss jetzt wirklich dein Plan sein, du musst dich wirklich drum kümmern. Jeden Dienstag haben wir uns getroffen, also das haben die schon seit 2 Jahren gemacht, seitdem die Organisation existiert und dann haben wir gebetet für Nordkorea und die Organisation selber und an dem Dienstag waren alle nur noch am Heulen dort und haben gesagt, Herr, 120.000 Euro, das ist richtig, richtig heftig, du musst dich darum kümmern, das weißt du, oder? Was wir nicht wussten, dass er sich mehr oder weniger schon drum gekümmert hat. In dem Moment, als ich dort gebetet habe, habe ich so schnell Frieden bekommen, dass ich aufgehört habe zu beten und habe gedacht, okay, oh, jetzt habe ich mega das schlechte Gewissen. Ich müsste jetzt eigentlich richtig fiebernd im Gebet sein, aber irgendwie, dann sagt Gott, na, keine Sorge, sei einfach dankbar und sag danke, ich kümmere mich drum. Dann habe ich gedacht, okay, danke, Herr. Ja, danke. Und am nächsten Mittwoch treffen wir uns eben wieder im Büro. Das ist übrigens so richtig professionell mit einem Tisch, der mehr kostet als ein deutsches Einfamilienhaus. Und dann ringsherum diese ganzen Chefstühle und ich saß immer mittendrin. Keine Ahnung von irgendwas gehabt, aber okay. Und dann kommt Kenneth eben früh so rein und sagt, Leute, glaubt ihr eigentlich an Gebet? Und wir so, ja, schon irgendwie, ja. Und er so, okay, cool, ich erzähle euch mal was. Ich bin heute früh aufgestanden. Also es war Mittwoch früh, Mittwochnachmittag haben wir das Geld gebraucht. Ich bin heute früh aufgestanden und irgendeine Nummer hat mir eine Nachricht hinterlassen, dass ich eine andere Nummer anrufen soll, ohne Grund. Ich habe dort halt angerufen und da ging eine Frau ran, die ich nicht gekannt habe und die hat gemeint, sie war gestern dort auf der Baustelle, weil Gott ihr gesagt hat, sie soll vorbeigucken und schauen, was wir dort machen. Und sie hat auf einmal aufs Herz bekommen, uns 120.000 Euro zu schenken und sie wusste die Summe gar nicht. Da hat ihr Gott einfach gesagt und auf einen Schlag hatten wir 120.000 Euro. Wir haben schon überlegt, wen wir ausrauben, dass wir dieses Geld bekommen. Nein, das hätten wir natürlich nicht gemacht, aber wir waren schon mega krass am Zweifeln und so hat sich halt Gott auch darum gekümmert. Total überwältigend. Und genau, so konnte ich halt tatsächlich mich mit Nordkoreanern anfreunden, für die arbeiten und einfach sehen, dass Gott dort nicht aufgegeben hat, dass er sich darum noch kümmern wird und dass er es fertig machen wird. Das ist ziemlich cool. Genau. Wie weit sind wir eigentlich bei den Bildern hier? Weißt du das? Okay, gut, dann würde ich jetzt aber hier trotzdem kurz Stopp machen, weil ich noch ein paar Bilder habe, die ich gerne erklären würde. Gehst du in den Abendordner? Sie dürfen. Das kannst du dann zumachen und dann erstmal die Bilder machen, das Video, okay? Okay, ja. Das wäre jetzt erstmal die Karte von Südkorea. Könnt ihr diesen Fleck hier erkennen, den da? Das ist Gwangju, wo wir gestartet haben. Und wir sind halt den ganzen Weg dort hochgelaufen, bis zu dem roten Rand dort oben. Und diese Zone nennt man die DMZ, weil das Südkorea und Nordkorea eben trennt. Und ich habe den Typ, der das Ganze geplant hat, gefragt beim Laufen hier, hast du dich irgendwie angemeldet, dass wir dort rein dürfen? Nö, muss schon Gott irgendwie machen. Hab ich gedacht, okay, ich meine, ja, er kümmert sich um Zeug, aber man kann sich auch irgendwie mal so anmelden und muss sich nämlich einen Monat vorher dort anmelden, dass man dort rein möchte. Und dann kann man auch nur mit einem Tourbus rein, das geht gar nicht anders. Du hast dort Leute, die dich dort rumführen und da gibt es Punkte, wo du hinlaufen darfst und der Rest ist ein absolutes No-Go, weil dort ja überall die ganzen Panzer stehen aus Südkorea und die theoretisch auf den Krieg vorbereitet sind und das darfst du ja nicht sehen. Und dann stehen wir dort so und laufen dort und wir sehen so diesen Grenzübergang und wir fangen schon an zu beten. Oh ja, keine Ahnung, wie wir das reinschaffen sollen. Kommst du nur rein, wenn du einen bestimmten Pass hast, dass du da drin lebst. Also die Leute, die da drin gelebt haben, wo die Grenze eingezogen worden ist, die leben dort noch und die werden dafür bezahlt, dort zu leben, weil das so gefährlich ist. Und, oder du musst halt irgendwie da drin arbeiten. Und haben wir gedacht, ja, wir haben keine Ahnung, wie du es möglich machen möchtest, aber kümmere dich drum. Und wir laufen die letzten paar Meter und da ist ein Typ, der wartet auf uns, rennt auf uns zu. Hier, ihr seid Christen, oder? Und wir so, ja, kann man so sagen. Ja, hier, mir gehört eine von den zwei Kirchen, die in diesem Bereich sind. Und wir würden euch gerne reinholen, dass ihr dort für die Zone betet. Und wir denken uns so, Herr, voll krass. Und dann war das so ein krasser Moment. Der hat so unsere Pässe eingesammelt, ist dort ans Tor. Die wurden alle eingescannt. Dann sind die so richtig ernst rumgelaufen, haben uns alle ins Gesicht geschaut, ob wir das auch wirklich sind. Und dann hab mir gedacht, krass, 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 krass. Und dann sind wir dort durchgefahren. Über die Verbindungsbrücke darf man nicht fahren, nicht laufen, also musste man fahren. Und dann hat er uns aber, was er nicht durfte, gleich nach der Brücke rausgelassen. Wir sind ausgestiegen und sind gelaufen. Und wir hatten ein bisschen Schiss, aber wir hatten übel krassen Frieden, dass es klar geht. Und so alle 15 Minuten kam dann mal ein Auto an uns vorbeigefahren, was halt immer ein Tourbus war. Und die Busfahrer haben uns auch mal angeschaut, wie... Und wir hatten so Schiss, aber es ist nichts passiert. Und dann sind wir dort zu diesem Punkt gelaufen, wo man nicht mehr ganz weiter laufen darf. Da sind dann so Blöcke, man kann dort auch nicht wirklich durchfahren. Und da war so ein Schild, dass du die Blackbox von deinem Panzer ausmachen sollst, also hier dieses Aufnehmen. Und du darfst auch nicht dein Handy dabei haben und es nicht anhaben. Und wir laufen durch. Und am Ende kommen uns so drei Soldaten entgegengerannt und die haben gemeint, was macht ihr hier? So, na, wir beten fürs Land. Und die haben gemeint, okay, krass, der eine ist fluchend weggegangen, weil er damit nichts zu tun haben wollte. Und wir so, können Sie ein Bild von uns machen? Und er schaut dieses Schild an wie, nein. Und wir so, ja, wir beten aber fürs Land. Und er, okay. So hat er dann das Handy von uns genommen. Dann ist der zweite auch gegangen, wollte nichts mit dem zu tun haben, hatte übel Schiss gehabt, der Typ, und hat ein Bild von uns gemacht und hat noch ein paar Gebäude im Hintergrund, die da nicht drauf sein dürften. Und ich habe später festgestellt, dass dieses Tor, wo wir das Bild gemacht haben, sogar dort in einem Museum ist, und also in der kleinen Version, und alle Leute machen ganz stolz mit diesem Fake-Tor ein Bild. Und wir standen vor diesem originalen Tor, was nicht erlaubt war. Und das ist so ein cooler Moment gewesen. Okay, gut. Ja, die anderen Bilder bitte. Ja, genau das da. Sprich, das sieht man leider nicht, weil es so hell ist. Aber kann man so dieses weiße Gebäude dort sehen, ganz links? Das sind Militäranlagen, die dürfen nirgendwo festgehalten werden. Sprich, der Soldat, der das Bild gemacht hat, der müsste dafür mega Probleme bekommen. Krass, einfach nur krass. Da kommst du nur durch, wenn du einen Pass hast. Und wir hatten weder noch. Krass. Okay, nächstes Bild bitte. Das ist kurz, also das ist an dem Gebiet, wo die DMC, also die Zone, losgeht. Weil viele Leute gar nicht in die Zone reinkommen, gehen die dorthin und hängen so ihre ganzen Gebete und Wünsche dort an diesem Zaun. Und das ist ein ewig langer Zaun und er ist voller Gebete. Das ist ein ziemlich krasser Ort und wir haben richtig die Atmosphäre merken können. Weiter. Hier die zweite Person von links, der Mann dahinter und die davor in dem Kleid, das ist so die Pastorfamilie von der ersten Kirche, die uns so krass gesegnet hat. Ich wollte das Bild mit reinnehmen, weil wir sind so dankbar, was sie für uns alles gemacht haben und auch, dass Gott selber so die Leute verändert hat. Das ist echt cool. Weiter. Die zweite Person von links ist Kenneth. Und das ist, als ich das Bild rausgesucht hatte, das war voll krass. Weil ich hatte auf einmal ein Bild, wo ich gemeinsam mit Kenneth drauf bin. Und es ist so unglaublich. Ich habe mir gewünscht, eine Person wie ihn je zu treffen. Und ich habe ihn getroffen. Und nicht nur einmal. Ich habe mit ihm gearbeitet. Handschlag, yo bro, jeden Tag. Das ist so krass, was Gott macht. Weiter? Genau, das ist das Sommercamp. So in den roten T-Shirts kann man so Nord- und Südkoreaner sehen. Die blauen sind die Mitarbeiter. Das war echt cool zu sehen, wie Nordkoreaner, die Gott erst kennengelernt haben, die Arme zum Lobpreis hochgehoben haben und zu uns kamen und gemeint haben, krass, was ist denn das? Wir sind der Heilige Geist, krass, hä? Ja. Und das Coole ist, nach dem Camp, wir haben ja jetzt dieses Center, wo Gott gesagt hat, wir sollen das kaufen, bauen. Und viele von den Nordkoreanern suchen uns jetzt in Seoul auf, um mit uns so zu quatschen und Lobpreis zu machen. Die sind übel hungrig. Das ist der absolute Hammer. Weiter. Das ist die Kirche, in die ich gegangen bin in den 3 Monaten, wo ich in Seoul gewohnt habe. Neben mir der Pastor. Und das Coole ist, wenn man so dem koreanischen Geist folgen kann, die sind nicht gut zu sprechen gegenüber Leuten, die jünger sind. Und ich war natürlich mal wieder die Jüngste von allen. Und die haben mich so krass respektiert und aufgenommen. Das war für sich schon ein Wunder. Und dann haben die so mitgefiebert für meine Berufung, dass sie am Ende zu mir gekommen sind und dann nochmal eine ordentliche Summe Geld gespendet haben. In Mädchen, was aus dem Nichts kam. Das ist so cool. Weiter. Kannst du bitte kurz nochmal eins weitermachen? Nur, dass ich sehen kann. Okay, ja, hier. Wir sind Ich kann mich an den Tag sehr gut erinnern. Wir hatten alle individuell das Gefühl, dass Gott uns sagen möchte, dass wir irgendeinen gewissen Punkt in unserem Gebet erreicht haben, wo Durchbruch ist. Wir hatten so krasses Durchbruchgefühl. Wir haben so Liebe gespürt und so, dass Gott richtig krass viel anpackt und Dinge macht. Und wir laufen ein paar Meter, nachdem wir das gesagt haben, laufen wir weiter und da winkt uns eine Firma rüber. Und die Leute in der Firma haben so Wassermelonen verpackt. Und die haben gemeint, hier Leute, wir müssen mit essen hier. Und dann haben die uns so Wassermelonen aufgemacht und haben uns dort eine Wassermelone verwöhnt, die übrigens dort ein bisschen besser schmeckt als hier. Und das war richtig cool. Und als wir ein paar Meter weitergelaufen sind, ich glaube so 500 Meter weiter, kannst du mal zurückgehen, haben wir dann diese Familie gefunden. Der Typ stand die ganze Zeit vor seiner Wohnung und hat gemeint, dass er vorher am Tag an uns vorbeigefahren ist und gehofft hat, wir werden auf seiner kleinen Straße vorbeilaufen, dass er uns zum Kaffeetrinken einladen kann. Und er hat uns zum Kaffeetrinken eingeladen mit Dosenkaffee. Und dann haben wir Chilis und Gurken und Salat vom Feld bekommen. Das war so cool. Der Mann rechts war der einzige Christ von denen. Und der hat gemeint, er hat ein unglaublich großes Herz für die Menschen in Nordkorea, schon alleine, weil er dort Verwandte hat und er hofft, dass er die irgendwann mal wiedersehen kann und dass sie selber Gott erfahren können. Wir hatten schöne Gespräche dort. Weiter. Genau. Hier links, das sind die zwei super coolen Polizisten, die uns mitgenommen haben. Mit ihren Sonnenbrillen. Genau, der zweite von links ist der, der dann zurückgeblieben ist mit dem Rettungsring und diesem Schild, was man dort sieht, links und rechts. Ja, wir hatten unseren Spaß. Weiter. Okay, genau, das wäre dann das Video. Ich hätte noch so ein 3-Minuten-Video von dem Sommercamp von der Organisation. Genau. Und die Gesichter, die zensiert sind, sind halt Nordkoreaner, die noch Verwandte in Nordkorea haben. Deswegen muss das einfach zensiert werden. Ich habe überlegt, ob ich eine Bibelschule im Ausland anfange, weil ich, ich brauche finanzielle Unterstützung. Und ich hoffe, dass wenn ich dann einmal bei YWAM bin, ich dort Leute finde, die mir helfen, dort Sponsoren zu finden. Und ich werde viel Geld brauchen, um das wahrzumachen, was Gott mir schon gezeigt hat, dass er machen möchte. Also, Ich hatte von Gott einen Traum bekommen. Als ich früh aufgewacht bin, wusste ich sofort, dass es ein Traum ist, den hat er mir gegeben, weil ich mir gar nicht vorstellen könnte, was er für mich hatte. Und in dem Traum hat er mir gezeigt, dass ich in einem Gebiet sein werde, wo Leute versuchen werden, mich umzubringen, weil ich Gottes Name weitergebe. Und ich weiß, dass ich dafür sehr viel Geld brauchen werde. Und genau, ich brauche halt finanzielle Unterstützung. Und ich hoffe, dass ich das über YWAM finden kann, aber ich bin mir noch nicht sicher. Das war eine Idee, die ich hatte und ich bin jeden Tag am Hinhören, was er für mich hat und ich weiß es noch nicht genau. Ich spüre gerade für mich, dass es dran ist, hier zu sein. Ich schätze auch gerade, weil Gott wieder damit beschäftigt ist, Dinge zum Rollen zu bringen. Und wenn das dann fertig ist, geht's halt weiter. Südkorea Bibelschule ist schwer, die sind übertrieben teuer und dann nur auf Koreanisch. Ich kann noch nicht ganz Koreanisch, ich bringe es mir gerade zwar bei, aber es würde nicht reichen und ich gebe keine 8.000, sagen wir mal 9.000 mit Flugticket aus, um nicht zu verstehen. Theoretisch ja. Sie konnten es nicht offiziell machen mit mir. Also ich habe dort nicht offiziell gearbeitet, weil ich nichts zu bieten habe. Du kannst in Korea nur was bieten, wenn du mega die krassen Sachen studiert hast. Und es war Gnade, dass ich dort mitarbeiten durfte. Und die können mir da auch leider nichts anbieten, einfach weil ich nichts studiert habe. Aber du hast eigentlich nur noch intensiv Kontakt mit. Schon, ja. In Nordkorea. Es wohnen 24 Millionen Menschen in Nordkorea und man sagt, über 100.000 davon sind Christen. Das muss man sich erstmal zergehen lassen, weil jeder, der entdeckt wird und die geben so viel Geld aus, um zu entdecken, wer Christ ist. Und dann werden nicht nur die umgebracht, sondern alle Familien ringsrum. Und aufgrund dessen fällt es den Leuten schwer zu sagen, ja, ich bin Christ. Das fällt denen auch schwer, das für sich selber zu sagen, weil die haben Angst um ihre Familie. Ich meine, stell mal vor, du hast Kinder lernst Gott kennen und denkst, boah, ich will das für mein Leben haben. Und dann weißt du aber, wenn du entdeckt wirst und die Chance ist einfach so unglaublich hoch, wird dein Kind umgebracht, was nichts dafür kann, was gar nichts für irgendwas kann. Und das ist schwer. Und trotzdem breitet sich das dort auch Stück für Stück. Weil sich Leute opfern, die dort reingehen und sagen, hier, ich habe was zu sagen, weil ich weiß, was die Lösung für euch ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten 10 Jahren die Situation noch ganz anders aussieht, dass es dann keinen Nord- oder Südkorea mehr gibt, dann wird es ein Korea geben und ich weiß, dass die Christen dann die Möglichkeit haben, hier aufzustehen und zu sagen, hier, ich wähle Herr, ich wähle ihn. Und genau, Arbeitslager ist das, was kommt, wenn es gibt, obwohl Nordkorea komplett arm ist, gibt es trotzdem Leute mit Macht innerhalb des Landes. Und wenn solche Leute Christen sind, dann werden die ins Arbeitslager geschafft und da wird denen alles genommen. Die werden komplett gebrochen. Und die haben ganz oft schlechte Aussichten, weil mental mit denen gespielt wird. Und die dann zum Teil auch keine Arme mehr haben. Halt, was denen passt, den Leuten, die dafür sorgen müssen, genau. Ja. Also zum einen, Nordkorea sendet Arbeiter aus. Ich kenne einige Leute, die gerade in Dresden studieren, Nordkoreaner, und die werden auch nach dem Studieren wieder zurückgehen. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was sie da für ein Ziel haben, Leute hierher zu schicken. Aber die Leute hier in dem Camp, das sind Leute, wo die Eltern mit denen gemeinsam geflohen sind nach China. Und in China hatten sie das Glück, dass sie aufgefasst worden sind von anderen christlichen Organisationen. Die haben die aufgenommen, denen Essen gegeben und gewartet, bis Südkorea die Organisationen, die dort sind, genug Geld spenden, um sie dorthin zu holen. Sprich, die Nordkoreaner, die es nach Südkorea, die es dorthin geschafft haben, sind sicher. Aber erst mal dorthin kommen, denn die meisten sterben beim Fliehen oder wenn sie in China gefangen werden von der chinesischen Polizei, werden sie verkauft an Nordkorea und zurückgeschickt in Bussen. Ich habe also eine sehr gute nordkoreanische Freundin von mir, hat es geschafft mit ihrer Cousine und der Mutter der Cousine und ihrer eigenen Mutter zu fliehen. Ihre Mutter wurde aber in China gefangen genommen und dann im Bus zurückgeschickt und sie ist dann im Bus an einer Herzattacke gestorben. Eine andere gute Freundin von mir ist mit ihrer Familie und einer befreundeten Familie geflohen und sie hat auf einmal was ganz Komisches an ihrer Hand im Wasser gemerkt. Und ich dachte, was ist das? Und sie schaut halt ins Wasser und bemerkt, dass dort ein Krokodil ist. Und dieses gleiche Krokodil, was sie gestriffen hat, hat die Frau neben ihr zerrissen. Sprich, all diese Leute haben schlimme Dinge gesehen. Schlimme, schlimme Dinge gesehen beim Fliehen und auch, ja, genau. Und die haben Probleme, sich in Südkorea einzuleben, denn sie sprechen einen anderen koreanischen Dialekt, was verständlich ist. Nach 70 Jahren getrenntem Land sprechen die Leute im Süden anders als im Norden. Und wenn dann die mit ihrem nordkoreanischen Dialekt dort ankommen, dann werden sie von den Südkoreanern gemobbt, weil die Südkoreaner Angst haben vor dem, was dort bevorsteht. Die haben Angst, dass dort irgendwas eskalieren könnte, wenn sie die aufnehmen, die Nordkoreaner. Und die wenigsten haben Hoffnung. 30% der Nordkoreaner, also man möchte bedenken, es sind ungefähr 50% mittlerweile Christen und 30% aller Südkoreaner sagen, ja, wir sind dafür, dass Korea wieder eins wird. Das sind nur 30%. Wo sind all die Christen, die aufstehen möchten dafür? Also es ist, die Nordkoreaner, die in dem Camp sind, sind sicher, die sich dort wurden halt bloß zum Teil verdeckt, wenn die Verwandte noch in Nordkorea haben, weil das zu gefährlich ist für die. Genau. Ja, es hat sich viel gelockert. Das ist die ganze Zeit eigentlich Thema Nummer 1 in Südkorea. Man bekommt es ständig überall mit. Auch die Atmosphäre ist sehr, sehr aufbruchmäßig. Alle bemerken, es wird sich was verändern. Man weiß nicht ganz genau was. Aber wir haben natürlich Hoffnung, dass es zum Guten wird, dass es wieder eins wird, das Land. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, dass Kim Un-jae und Kim Jong-un, also südkoreanischer Präsident, der übrigens Nordkoreaner ist, das finde ich sehr cool, und der nordkoreanische Diktator sich getroffen haben in der DMZ, in dieser Zone, und dort die Hand geschüttelt haben und über diese Linie getreten sind. Das war für alle, die deftig im Gebet dabei sind, ein ziemlich krasser Schritt, weil wir wissen, dass Gott was macht. Und dass wir nach so vielen Jahren Gebet endlich mal was sehen konnten, mit unseren eigenen Augen, war echt krass. Und wir glauben und wir wissen, dass es weitergehen wird. Also, Politik, es ist immer noch sehr verbissen, weil er schon wieder Waffentests gemacht hat, obwohl er gesagt hat, dass er es lassen möchte. Und ich kenne deutsche Soldaten, die gerade in Nordkorea sind, um sich die Waffenlager anzuschauen. Aber das bringt ja alles nichts, weil man kann ja auch Waffen verstecken und alles. Also ich glaube, der Einzige, der in der Politik noch durchblickt, ist Gott. Und der wird sich auch denken, was ein Müll, ey. Also keine Ahnung. Ja, die haben sich öfter getroffen, zum Beispiel beim Gipfeltreffen. Das war noch bevor ich nach Korea gegangen bin, haben die sich für, ich glaube, 3 Tage getroffen. Oder war es eine Woche? Bin ich mir gerade nicht genau sicher. Darüber wurden keine Einzelheiten bekannt gegeben. Es wird nie irgendeine Einzelheit bekannt gegeben. Immer nur, da wurde sich getroffen, da wurde mal eine Hand geschüttelt. Man weiß gar nichts. Das Einzige, was ich weiß von den Ländern ringsherum zum Beispiel, die haben alle einfach nur Schiss. Die möchten lieber immer wieder Ressourcen nach Nordkorea schicken, um den Diktator zu befriedigen, anstatt dass Korea wieder eins wird. So nach Motto, wie es bis jetzt war, hat es ja schon irgendwie funktioniert, vielleicht könnte es ja weitergehen. Sprich, politisch gesehen macht sich dort niemand wirklich Hoffnung.